Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Mehr als 50.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur dank des beherzten Eingreifens von ErsthelferInnen haben die Betroffenen eine Chance zu überleben. Mit dem Asklepios Lebensretterpreis zeichnen die Asklepios Kliniken Hamburg in diesem Jahr zum 10. Mal einige dieser HeldInnen, die beherzt reagiert und geholfen haben, aus und danken ihnen für ihren selbstlosen Einsatz.
Heute befrage ich den Senator für Kultur und Medien, Dr. Carsten Broster. Ahoi Carsten.
Ahoi Lars.
Lieber Carsten, was für den Kölner die Karnevalszeit ist, könnte für dich jetzt so diese Zeit gerade sein. September, Oktober, wir haben jetzt das Reeperbahn-Festival hinter uns gebracht und das Filmfest geht gleich weiter. Im Grunde ist es ja wie Weiberfastnacht und Rosenmontag, um bei diesem Karnevalsbild zu bleiben. Wie kommst du zur Ruhe? Lässt du auch mal Veranstaltungen aus beim Reeperbahn-Fest? Wie fühlst du dich?
Naja, es ist ja nicht nur das Reeperbahn-Festival, das Filmfest, kommen ja auch noch alle Spielzeiteröffnungen in den großen Häusern dazu, es kommen noch etliche Ausstellungseröffnungen dazu und ganz viel sonstiges Programm. Man muss sich halt in der Sommerpause gut erholen, um dann genug Luft zu haben, um über diese Strecke zu kommen. Und natürlich lässt man auch sein Programm aus, weil wenn beispielsweise wie am Samstag jetzt sagen der Anchor parallel zur Saisoneröffnung in der Staatsoper ist, dann geht nur eins von beiden, weil teilen und klonen kann man Senatoren dann Gott sei Dank noch nicht. Und dann muss man sich auch entscheiden, was man macht und was man bleiben lässt. Das gehört aber dazu. Aber ich finde es nach dem Sommer ehrlicherweise immer ganz angenehmer, wieder so voll ins kulturelle Leben eintauchen zu können und zu erleben, wie vielfältig und bunt das sein kann und wie glücklich das auch machen kann, im Kino zu sitzen, Konzerte zu hören, im Theater zu sein. Das ist einfach großartig.
Ins kulturelle Leben einzutauchen ist nicht allen Hamburgerinnen und Hamburgern immer möglich, weil Kultur kostet Geld, berechtigterweise. Aber am 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, ist dann auch ein kleiner Feiertag für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Die können nämlich alle ins Kino gehen, kostenlos. Eine fantastische Idee war die Idee jetzt von der neuen Chefin vom Filmfest Hamburg, Malika Rabahalla, oder hast du die jetzt aus der Mottenkiste geholt?
Ja, die ist natürlich weder aus der Mottenkiste noch von mir, sondern tatsächlich von Malika Rabahalla, die sich überlegt hat, was kann sie machen, um ihren Einstand richtig ordentlich und sagen, in der Stadt auch bekannt zu machen. Und als sie mich dann angetextet hat, gefragt hat, ist das nicht eine gute Idee, fand ich das sofort auch. Also sie musste mich zumindest nicht lange überzeugen. Und ich finde auch, es ist eine großartige Idee, weil es einfach nochmal die Schwelle senkt, um mal wieder auszuprobieren, wie Kino ist. Ich glaube, Kino ist schon einer der Orte, der einerseits am magischsten ist, und ich das immer wieder ganz großartig finde, im Kino zu sein, andererseits derjenige, der doch, nachdem sich alle während der Corona-Pandemie irgendwie ihre Home-Entertainment-Anlagen so aufgebrezelt haben, als sie mal nicht ins Kino gehen konnten, wo man daran erinnern muss, dass immer noch ein Unterschied ist, ob man alleine zu Hause vor Netflix sitzt oder mit 100, 200, 300, 500 Leuten in einem Saal und das Gemeinsame sieht. Die Möglichkeit gibt es. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass es nicht bei dem einen Mal bleibt, sondern dass die Leute danach auch sagen, ich gehe wieder und ich gehe häufiger ins Kino. Und ich glaube, der Herbst hat dann ein paar ganz schöne Überraschungen zu bieten. Und das Filmfest wird dazu hoffentlich ein wunderbarer Trigger sein, das wieder auszuprobieren.
Was ist denn filmtechnisch dein sogenanntes Guilty Pleasure? Also ein Film, für den man normalerweise in Deckung geht, wenn man den Titel Kultursenator trägt. Ist es eher Dirty Dancing oder ist es eher Pretty Woman oder ist es dann doch Bang Boom Bang?
Also Bam Boom Bam.
Wobei dafür muss man sich nicht schämen, denke ich.
Wollte ich gerade sagen, Bam Boom Bam ist es, aber das ist jetzt, finde ich, kein Guilty Pleasure, sondern dazu kann man völlig aufrecht und gerade stehen, sozusagen dieses tiefe Eintauchen ins Ruhrgebiet. Das ist absolut, mit den beiden anderen holst du mich nicht so ab. Ich habe tatsächlich, wenn es ein Guilty Pleasure ist, aus mir und auch Teilen meiner Familie unerfindlichen Gründen mag ich Filme über Superhelden ganz gerne. Mir ist nicht so ganz klar, warum, aber ich kann selbst der schlimmsten Comic-Verfilmung irgendwie immer noch was abgewinnen.
Wir haben sie schon erwähnt, Malika Rabahalla ist die neue Chefin des Filmfests. Nach einer Ewigkeit hat es da jetzt einen Wechsel an der Spitze gegeben. Du hast an verschiedenen Kulturinstitutionen gerade Veränderungen einleiten müssen bzw. nachbesetzen müssen und scheinst ja tatsächlich echt auch ein gutes Händchen zu haben mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Du bestimmst es ja nicht komplett alleine, glaube ich. Also ich vermute es zumindest. Was ist denn für dich entscheidend, dass du lieber mal dir vorstellen könntest, zumindest ein schönes Bier aus dem Ruhrgebiet mit jemandem zu trinken oder geht es dann am Ende doch wieder nur um Kompetenz, wenn du so jemanden berufst.
Sagen wir mal so, bei Leuten, die Kultureinrichtungen oder Festivals leiten, finde ich, ist jetzt die Fähigkeit, zwischenmenschlich zu kommunizieren, auch eine Form von Kompetenz, die dazugehört. Also ich glaube schon, wer Chef eines, sagen wir, wir setzen ja auch im nächsten Jahr die Oper neu, in diesem Jahr fängt ja auch noch Demis Volpi beim Ballett an, also wer für Menschen Verantwortung übernimmt, muss auch zwischenmenschlich funktionieren. Also diese Idee nach dem Muster, da ist zwar jemand totales Brain, was den eigenen Bereich angeht, aber ansonsten darf man sie nicht aus dem Büro rauslassen. Das sind, glaube ich, keine Menschen, die gut sind, um Institutionen zu führen, wie wir es hier haben. Insofern geht es immer darum, tatsächlich sitzen wir ja in Findungskommissionen zusammen und entscheiden das gemeinsam, weil man auch sehr unterschiedliche Blickwinkel auf eine Person oder auf das Feld, das man da an möglichen Bewerberinnen und Bewerbern hat, braucht. Und das Entscheidende am Ende ist, haben wir das Gefühl, das passt zu der Organisation zu dem Zeitpunkt. Und das kann an der einen Stelle jemand sein, der stark nach innen wirkt, an der anderen Stelle jemand, der vor allen Dingen stark aus der Kunst heraus denkt. Das liegt auch immer ein bisschen daran, in welcher Situation man jetzt gerade kommt. Und Malika ist letztlich sowas wie die Wunschkandidatin ganz vieler auch schon im Vorfeld gewesen, als klar war, dass sie ihren Hut in den Ring geworfen hat. Also ich finde es auch immer sehr beglückend, wenn der Vorgänger, wie in diesem Fall Albert Widerspiel, sagt, ich bin glücklich mit meiner Nachfolge. Das sorgt ja auch dafür, dass sozusagen es keinen Bruch gibt. Gleichwohl hat Malika eine ganze Menge Ideen, die auch neu sein werden und die das Filmfest verändern werden. Ich bin gespannt, weil wir können nur auswählen und danach gucken wir zu, was passiert.
Du hast den Start der Spielzeiten schon angesprochen. Ich habe ganz schön viel Schweiß auf die Stirn bekommen, als ich gesehen habe, Herr Puntila und sein Knecht Matti, damit eröffnet jetzt das Schauspielhaus, weil ich gefühlt, ich glaube, ein ganzes Schuljahr haben wir das damals analysiert und interpretiert, wie auch immer. Hast du auch so ein Stück oder so ein Buch, was immer gefühlt irgendwie Jahre auf dem Lehrplan stand in Deutsch?
Es war noch viel schlimmer. Ich hatte einen Deutschlehrer, der mit uns in der Mittelstufe 3 Freiheitsdramen von Schiller hintereinander gemacht hat. Also erst hat er mit uns den Wilhelm Tell gelesen, weil ihm das nicht genug war, hat er dann noch Maria Stuart hinterhergeschoben. Und weil ihm das dann auch noch nicht reichte, auch noch die Jungfrau von Orléans. Und danach waren wir von sozusagen von schillerschem Pathos erstmal echt bedient, was das anging. Auf sozusagen mit Brecht kann man mich aber eigentlich immer ganz gut hinterm Ofen hervorlocken. Das wäre jetzt nicht so dramatisch.
Okay. So, und dann kommen wir zur Kohle, denn es wird richtig Geld investiert, um Kampnagel aufzuhübschen. Und nicht nur aufzuhübschen, sondern es wird auch noch größer, bis zu 50%. Also im Grunde wird Hamburg dazu ja noch mehr zur Tanzhochburg, oder? Was ist jetzt die Idee, den alten Laden jetzt mal ein bisschen aufzumöbeln? Ich las auch was von Energieeffizienz und so weiter, aber das ist ja wahrscheinlich nicht das erste Ziel. Also Kampnagel wird größer und was noch?
Naja, also dass man das dann effizienter macht und ein bisschen technisch besser verbessert, glaube ich, das gehört einfach dazu. Nein, der Hintergrund ist, Kampnagel ist ja eigentlich seit 40 Jahren eine Zwischennutzung und das sieht man irgendwann auch. Man hat immer das gemacht, was man gerade machen konnte, machen musste und hat sich dieses Gelände so Stück für Stück erarbeitet und erobert. Und jetzt geht es darum, nach 40 Jahren, auch weil der Bund uns gesagt hat, wir geben da ordentlich Geld dazu, wirklich einmal das Ganze anzufassen und es auf den Stand zu bringen, der deutlich macht, was das ist. Also es wird weiter als eine Fabrik, eine ehemalige, erkennbar sein. Es wird der roughe Charme auch bleiben. Aber auf der anderen Seite werden wir die technologischen Bedingungen und die sozusagen räumlichen Bedingungen der Exzellenz des Theaters, das da schon seit 40 Jahren produziert wird, anpassen. Und das ist eine ganz großartige Chance, wirklich so ein großes, international arbeitendes Produktionshaus mal neu zu denken, ohne dabei seinen Charme zu zerstören. Und ich finde auch, was das Architektenduo Lacaton-Vassal aus Frankreich da entwickelt hat, ganz, ganz großartig, weil die sagen, wir arbeiten mit dem, was da ist. Wir suchen nicht nach der großen Geste und machen irgendwas Neues, mit dem wir uns verewigen, sondern wir kitzeln den Geist eines solchen Ortes heraus. Und Kampnagel hat so einen grandiosen Geist, dass es, glaube ich, auch darum geht, den einfach noch besser strahlen zu lassen. Und das ist die Chance, die wir jetzt mit dieser großen Sanierung haben. Ist übrigens auch nicht die einzige. Parallel denken wir gerade das Museum für Hamburgische Geschichte komplett neu. Das erste Mal seit 100 Jahren. Das ist eine Jahrhundertaufgabe. Wir bringen die Leisthalle auf Vordermann. Das Haus der Fotografie an den Deichtorhallen ist momentan in seine Einzelteile zerlegt und wird neu wieder zusammengepuzzelt momentan. Also da findet an ganz vielen Stellen wirklich auch eine Investition in die Zukunft statt, weil zu guten Kultureinrichtungen gute Leute gehören, die sie leiten, aber natürlich auch gute technische und bauliche Voraussetzungen, dort die Arbeit machen zu können.
In der ganzen Aufzählung fehlt jetzt eigentlich nur noch die neue Oper. Da gab es ja mal einen Vorschlag von Herrn Kühne. Wie weit seid ihr denn in Gesprächen?
Wir reden.
Aber das ist doch schön, oder? Ich meine, man redet und hilft die Stadt ihm dann beim Elbtower und er hilft der Stadt bei der Oper, oder wie könnte ein möglicher Deal aussehen?
Also wenn der Kultursenator mit ihm redet, redet er ausschließlich über die Oper. Worüber andere reden, weiß ich nicht. Ich rede darüber und versuche herauszufinden, ob er uns tatsächlich ein Opernhaus schenken will. Wenn er das täte, dann wäre das, glaube ich, eine großartige mäzenatische Geste. Aber ob er das tun will, das finden wir raus.
75 Jahre Mopo wurde vor anderthalb Wochen gefeiert. Mit einem rauschenden Fest im Knust begangen. Unser Chefredakteur von der Hamburger Morgenpost ist unser Kooperationspartner bei diesem Podcast, Mike Holtermann, und Aris von Harp und vielen, vielen Gästen ein großes Fest. 75 Jahre ist das halt auch Printzeitung. Lars Haider wiederum hat neulich in einem Brancheninterview gesagt, der Chefredakteur des Abendblatts, sie könnten jetzt auch schon ohne Print existieren. Mit wie viel Sorge betrachtest du denn die Entwicklung vom Niedergang des Print? Also so richtig geil ist es ja nicht, wenn es kein Print mehr gibt, oder?
Also ich mag Print total gerne. Ich merke auch, dass selbst da, wo ich E-Paper nutze, ich meistens noch nach der Ansicht suche, die an die alte Tageszeitung und ihre Aufteilung erinnert, weil ich auf so einer Seite immer noch am besten erkennen kann, was jetzt der Redaktion wichtig ist und was nicht. Aber ehrlicherweise, ich hänge gar nicht so wahnsinnig sehr an der Frage, auf welchem Medium ist das jetzt? Und ist das bedrucktes Papier oder ist das digitales? Auch wenn ich weiß, dass die Verlage momentan mit dem bedruckten Papier noch eine ganze Menge Geld verdienen können und das auch noch möglichst lange tun sollen. Mir macht ein bisschen Sorge, und das ist das, wo wir gute Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass wir überhaupt Journalismus, und zwar damit professionelle Beobachtung von dem, was in der Gesellschaft los ist, Einordnung von Themen, die wir haben, dass wir das weiter ermöglichen, dass wir dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Denn ohne eine gedruckte Tageszeitung kann man vielleicht in der Gesellschaft leben. Das ist dann nicht so schön. Ohne Journalismus insgesamt zu leben in einer Demokratie ist aber nachgerade unvorstellbar.
Wohl wahr. Wieder weise Worte quasi zum Ende. Jetzt kommen noch die entscheidenden Worte, nämlich von dir. Du musst dich entscheiden, unsere...
Nice. Oder Scheiß.
Rubrik kommt jetzt. Also nice oder Scheiß. Wen möchtest du loben oder was möchtest du dissen?
Ich entscheide mich natürlich, konstruktiver Mensch, der ich bin, für nice. Und wir haben es vorhin schon gesagt, ich finde die Idee, Menschen einen Tag kostenlos ins Kino einzuladen von Malika Rabahalla so großartig, dass ich sie ein zweites Mal erwähnen möchte in diesem Format, weil das für mich wirklich eine der nicesten Ideen der letzten Monate gewesen ist. Und ich einfach sehr hoffe, dass ganz, ganz viele davon auch Gebrauch machen und die Kinoseele stürmen und danach auch wiederkommen und nicht nur das eine Mal die Freikarte mitnehmen, sondern dann gerne auch noch im Herbst ein paar Mal häufiger ins Kino gehen.
Wenn du jetzt so häufig sagst, dass du die Idee geil findest, dann befürchte ich, dass die Konzertveranstalter auch demnächst ein bisschen Förderung von dir haben wollen, damit die Foo Fighters oder die Ärzte irgendwann umsonst im Stadtpark spielen können. Hast du da nicht Sorge vor?
Ich glaube, für die Foo Fighters oder die Ärzte wollen die schon noch Eintritt nehmen können, weil da können die Veranstalter gutes Geld verdienen. Aber die Frage, wie wir überhaupt auch Live-Kultur in der Musik dauerhaft ermöglichen und ob wir da nicht eine Förderung auch für die Clubs brauchen, ist in der Tat ein Thema, das uns massiv umtreibt. Weil das, was wir in den Kinos erleben, erleben wir tatsächlich auch in den Clubs, dass überall da, wo Alltagskultur auch alltäglich ist und wo Menschen einfach hingegangen sind, dass durch die Pandemie schwieriger geworden ist und wir einfach gucken müssen, wie wir sicherstellen, dass auch solche Orte, die wir ja alle lieb gewonnen haben und die für uns zur Stadt dazugehören, auch eine gute Zukunft haben. Das ist sicherlich ein Thema und darüber reden wir auch.
Dann hast du jetzt eine schöne Hausaufgabe bekommen. Bis wir uns das nächste Mal wieder sprechen, werden jetzt 3-4 Monate vergehen und in der Zeit hast du sicherlich einen Lösungsansatz. Mein lieber Carsten, alles Gute für dich und vor allen Dingen natürlich auch für dein Durchhaltevermögen, denn das Filmfest steht jetzt bevor und ich glaube, es sind echt viele schöne Filme dabei, habe ich schon gesehen.
Auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf den Eröffnungsfilm.
Ahoi.
Ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.